Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Direkt wieder frisch zum Wochenende, abgeliefert Samstag Vormittag, pünktlich zu deinem Training, wo auch immer, wahrscheinlich auf der Rolle oder auf Mallorca.
Das wäre geil. Das Wetter.
Ich glaube, das Wetter ist okay gerade. Ich habe da, ich habe einen neuen Athleten, den kennt man vielleicht jetzt weniger im Kontext des Radsports, aber der probiert sich ein bisschen aus. Gucken wir mal, wie wir den zurechtbiegen. Das ist der Fritz Meinecke und der ist nämlich gerade auf Mallorca und hat so ein Video gepostet, wo ich mich sehr zurückerinnerte an dein Mallorca vor 2,5 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr.
Schnee.
Nee. Und zwar letztes Jahr. Nee, deine Abfahrt, Galilea, schön weggeslippt. Und wirklich, du siehst Sakalobe, der Fritz gefahren mit 360-Grad-Kamera von Insta360, fährt da runter. Und wirklich, Sakalobe, die normale Linkskurve. Und ich sehe nicht wirklich viel, ob er was falsch gemacht hat. Ich glaube, ganz kurz die Vorderradbremse angetitscht.
Es gibt ein Video oder was?
Es gibt ein Video davon, wie er sich halt POV gefilmt, wie er sich komplett lang macht. Und du siehst einfach, wie das Rad so richtig weit rutscht. So, und du siehst einfach, wie glatt diese Straße gerade ist. Also alle, die jetzt gerade, in diesem Moment, auf Mallorca ihre Samstagausfahrt fahren oder Sonntag und das dabei hören, passt auf euch auf, die Straßen sind rutschig.
Chillt einfach ein bisschen, genau. Letzte Woche haben wir ja aufgenommen, da haben wir versucht, parallel Radsport zu gucken mit der Abfahrt zur Her, wo alle ja, gestürzt sind. Hat nicht gut funktioniert.
Ja.
Scheint hier viel um rutschige Mallorca-Abfahrten zu gehen, aber das ist heute nicht das Hauptthema. Hauptthema können wir ja schon mal vorweggreifen, ist das Thema Powermeter.
Jetzt stell mal vor, du bist auf deinen Garmin Powermeter draufgefallen, auf deine Pedale.
Ja, schwierig, nicht, ne? Nicht schon hier direkt in das Thema reinzuhalten, ne? Wir haben ja schon ein paar andere Sachen vorher. Also, wir haben hier auf meiner Liste stehen Themen wie die ersten Rennen der Saison. Ist jetzt noch ein bisschen weitergegangen seit letztem Freitag. Wir haben einen interessanten Wert von, oder interessante Werte von Tom Pidcock. Jetzt keine Radwerte per se, aber die auf jeden Fall zum Thema beitragen. Dann bin ich ein bisschen gelaufen. Mhm. Ich habe ja Panik bekommen wegen Santaval Gravel.
Jetzt, Lennart, es ist viel zu spät für Panik.
Nö, finde ich nicht.
Jetzt brauchst du keine Panik mehr haben.
Nee. Also man kann auch Paniktraining machen und im Paniktraining merken, dass man gar nicht so scheiße ist.
Ah, okay. Das ist nur vielleicht so ein kleiner Mini-Check.
Ja, ich habe ja gesagt, ich bin so auf Hold immer unterwegs gewesen, was das Training angeht die letzten Wochen. Hatte immer das Gefühl, ja, ich komme so auf meine 8,5 Stunden. Das ist okay. Und
hast du gerade 6 mehr als ich?
Das sind 6 mehr als du, siehst du. Man muss sich immer nur mit Leuten. Aber jeder, der da am Start steht bei Santa Fe, denkt sich so, das sind 14 weniger als ich habe.
Ja, das ist richtig.
Nö, aber ich bin tatsächlich jetzt mal eine Woche eigentlich ganz gut zum Training gekommen. Mhm. Ich bin beim ersten Halbmarathon gelaufen.
Was? Jetzt im Training raus?
Ja, am Samstag. Ich bin losgelaufen und es war dieses ultra gute Wetter.
Warte. Hast du das vorher vorgenommen oder war das eine spontane Entscheidung?
Ich bin losgelaufen, das war ja richtig mega gutes Wetter letzten Samstag.
Ja.
Bin losgelaufen und habe dann zufälligerweise tatsächlich 2 Gels dabei gehabt. Renn so aus
Man
der kennt's. Straße raus und ich habe mir die irgendwie einfach so in das Trikot da reingestopft. Und beim Vorbereiten habe gar nicht drüber nachgedacht, was ich jetzt eigentlich da gleich machen werde.
Ah ja.
Und dann bin ich losgelaufen und dachte so, ja gut, dann heute.
Muss jetzt verbrauchen, die Gels.
Ja, könnte man mal überlegen, ob das heute so ein Tag wäre, um das mal zu machen. Dann bin ich losgelaufen und habe gemerkt, so ja, es ist okay. Und dann dachte ich irgendwann so, ja komm, weißt du was, warum eigentlich nicht? Also warum jetzt bei 15, 16 aufhören?
Ja.
Da musste ich ganz am Ende, das war auch geil. Bin ich so gelaufen, guckst du drauf, so 21, war schon so am Rechnen, 21,1, dann bin ich so 21,2 gelaufen, ja. Dann, um sicher zu gehen, 21,3, habe ich kurz aufs Handy geguckt, so beim Joggen noch so Halbmarathon gegoogelt, ob das schon reicht.
Und hab dann auf Stopp gedrückt. Hätte dir 21 auch gelten lassen.
Ja.
Okay, dann kurze Frage, also wahrscheinlich locker gelaufen, ne?
Ja. Was also, so zügig.
Was heißt das jetzt?
Bin 4,42 oder so auf einen Kilometer gelaufen. Hm. Also das war sicherlich kein Grundlagentraining.
Nein.
Aber es war jetzt auch nicht all out. Und es war okay. Also hat sich ganz gut angefühlt. Aber ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, da nochmal doppelt so lang zu laufen. Hätte ich jetzt wenig Bock drauf gehabt.
Verstehe ich. Ich finde es absolut cool, dass jetzt auch ein paar Leute hier zuhören und die vielleicht auch eine 4,30er Pace für ihren Halbmarathon anstreben. Und du sagst so, ja, ich habe ja 4,40 mal eben gemacht.
Ja, das ist halt oftmals so bei Leuten, sag ich mal, wenn die komplett frisch in so einen Laufsport reinkommen oder in den Radsport, das sage ich immer wieder den Leuten, die dann auch so vielleicht bei mir aus der Schule sagen, ja, du läufst ja voll schnell. Sag ich, ja gut, ich mache seit 15 Jahren Ausdauersport. Ja. Es wäre eigentlich eher schade, wenn ich nicht zumindest irgendwie ein passables Niveau hätte in dem Bereich, weil es Laufen ist wie Radfahren, nur ein bisschen anders.
Schönes Zitat. Schönes Zitat. Würde ich mal an die Wand hängen. Ich hatte
das ist so ein klassisches Wandtattoo für die Küche.
Laufen ist wie Radfahren, nur anders. ich hatte auch mal einen Halbmarathon gemacht, in dem ich mit der gleichen mit der Einstellung auch innerhalb des Laufes so, komm, jetzt kannst du auch voll machen. Ich wollte Tausender laufen, wollte 8x1000 laufen, habe innerhalb der 8x1000 Intervalle gedacht, ach komm, jetzt kann ich auch 10x1000 machen, das ist so eine runde Zahl. Wenn du 10x1000 machst mit Pausen dazwischen, mit Einlaufen.
Schon bei 14, 15,
16. Da bist du schon bei 17 Kilometer, 18 oder was. Und dann ich so, ja gut, dann kannst du jetzt auch noch eben die drei oben drauf laufen. Da hatte ich dann halt auch einen sehr intermittierenden Halbmarathon mal gemacht.
Wäre auch top. Klingt ja super.
Diese Woche der Lauf-Podcast, denn ich war Dienstag auch laufen, kann ich kurz auch nochmal mit reinbringen.
Warum warst du laufen?
Weil mein Fahrrad kaputt ist. Ich hast doch letzte Woche schon gesagt, du wolltest nur mit einem reingrätschen. Schaltwerk hat wohl komplett den Geist aufgegeben. Das war nicht falsch eingestellt. Wir hatten ganz kurz noch die Vermutung, ob es vielleicht sein kann, dass es spontan sich so hart verstellt hat. Ich hätte gesagt, ich kann nicht mehr hochschalten, ob das vielleicht die ganze Zeit denkt, es sei oben schon auf dem 34er Ritzel, so, dass es so um 12 Schritte verstellt war. Weil es bewegt.
Ganz schön schräger Anschlag gewesen.
Ja, es bewegte sich halt irgendwie, wenn du einen Knopf drücktest. Egal, auf jeden Fall wird es ausgetauscht. Ich konnte am Dienstag also das Rennen nicht fahren, dachte mir, gut, ich muss mich bewegen. Bin dann auf die Bahn gelaufen, bei uns hier am Stadion wieder und bin dann 6x1000 Meter gelaufen. Witzigerweise mit der Pace ungefähr, die ich letztens auch in 10er gelaufen bin.
Ja.
Ich bin gestorben.
Ist doch top.
Ich bin einfach gestorben.
Dann siehst du, dass du dich schön zurückentwickelt hast.
Wie geht das denn? Wie kann man es denn so hart zurückentwickeln? Ich bin 6x1000 gelaufen. Die erste auf 3,30, okay. Dann der zweite war ein bisschen zu schnell. Dann irgendwie auf 3, danach wieder 3,34, 3,38, 3,36. Ich glaube, wir letztes Mal 3,33 durchgelaufen beim 10er. Und man merkt also richtig bei den Temperaturen, wie kalt alles war. Die Lunge hat sich zusammengezogen, ja. Die Beine haben sich zusammengezogen.
Ja, da hast du auch schon eine Erklärung, warum das sich so scheiße angefühlt hat.
Ja, der 10er war bei 1 Grad und mein Lauf war bei 2 Grad. Also so ganz unterschiedlich war es jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall.
Bicarbonat.
Ja, das kann vielleicht auch richtig sein.
Das fühlt sich schon anders an.
Das habe ich, also da war alles dicht. Ja. So, ich merke das heute auch noch, wir nehmen jetzt heute Freitag auf. Seit heute Morgen kann ich zum ersten Mal wieder wie ein normaler Mensch gehen. Sieht jetzt nicht mehr komisch aus. Außer morgens.
Das ist krass mit dem Laufen, weil das ist jetzt auch sowas, ich bin dann gestern nochmal ein bisschen über eine Stunde gelaufen.
Ja.
Und das hat sich schon dann auch nicht so gut angefühlt. Und auch danach hatte ich übelst Muskeln. Also da merkst du einfach beim Laufen, oder ich zumindest, brauche dann einfach echt mehrere Tage, wie den Zehner, den ich da gelaufen bin, wo ich dann 3-4 Tage später keine Muskelkater mehr hatte, dachte so, jetzt glaube ich halt nochmal. Und das war einfach auch so ein Sackgang.
Zum ersten Mal stimmt diese Garmin-Empfehlung, sie sollten mal 3 Tage Pause machen. So, ja, mache ich auch.
Okay, aber damit es hier wirklich nicht der Lauf-Podcast wird, damit es ausbalanciert bleibt.
Powermeter.
Oh nein. Ich wollte danach diesen Halbmarathon-Tag am nächsten Tag Wifi aus Schweden mal wieder hier gewesen.
Ah ja.
Wollten wir eine längere Runde fahren. Und dann kommt dieser Vorschlag in die Gruppe, direkt 144 Kilometer. Da dachte ich mir wieder, danke, ich bin aufgestanden und hat eigentlich so mit so 3,5 Stunden geliebäugelt. Dachte mir schon so, die würden auch reichen. Waren es da 4,5. Dann Montag Pause und Dienstag, Mittwoch Swift-Rennen gefahren. Mhm. Und gestern hat noch mal ein bisschen über eine Stunde gelaufen. So, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe echt vernünftige 7 Tage Training gehabt.
Ja.
Und
ich würde sagen, Santa Wall
ist super. Dabei kann ich jetzt auf Sieg fahren, natürlich, ja. Nee, aber habe das Gefühl gehabt, es war gut, 2 Tage hintereinander mal in die Intensitätszonen, die oberen zu kommen. Ich glaube, das Laufen ist auch nicht verkehrt. Und habe deswegen wieder jetzt so das Gefühl, dass wenn ich zumindest Bicarbonat einwerfe vor dem Rennen, dass ich nicht völlig krachen gehe bei dem Gravel-Rennen.
Geht ja. Oh, lass mich lügen, erste Etappe, geht's entspannt her los oder?
Nee, das auch ist wieder, so direkt, ich habe schon geguckt, man kann eigentlich außen am Berg vorbeifahren.
Ah.
Also der Berg ist so 4 Kilometer lang oder 3,5. Dann dachte ich mir so, eigentlich kenne ich doch den
Survival Outdoor Ride.
Den Trampelfahrter am Fluss entlang, den können wir noch auf. Das ist das, wo wir mit dem Tracker reingefahren sind.
Ah, ja,
diese ganz breite Straße rein, wo ich nicht mehr als 220 Watt mehr fahren konnte im Sitzen.
Ja.
Die fährt man nicht raus, sondern man fährt über so einen Anstieg raus.
Ah, okay.
Wird auf jeden Fall ein eher unangenehmer Start.
Ich bin gespannt. Nächste Woche.
Ich auch.
Nächste Woche.
Nächste Woche Podcast noch nicht.
Nächste Woche Samstag, Sonntag wäre dann das Rennen. Das heißt, wir nehmen noch eine Folge auf. Das heißt, wir wollen gar nicht zu viel darüber verlieren, denn du wirst uns darüber berichten, wie das erste Rennen des Jahres dieses Jahr für dich läuft. Diesmal Mitte Februar, früher als sonst. Einen Monat früher als Dürrenmerken. Ich weiß nicht, ob dein Körper schon bereit ist dafür.
Nee, überhaupt nicht. Dürrenmerken kommt ja auch schon mal viel zu früh.
Ist auch schon bald da, ne?
Dauert auch noch ein bisschen. Ja. 1. März, Rennen in Werne.
Bin ich doch auf Mallorca mit dem Science
Trainingscamp. Wollte ich nur sagen. 1. März, erstes Rennen. Also nochmal 15 Tage ungefähr früher als sonst.
Ja. Boah. Doppelter Blutgeschmack,
ja. Dem wollte ich eigentlich nur vorbeugen mit den beiden Swift-Rennen.
Okay, verstehe. Also du hast ja schon einiges an Belastung. Du hast einen langen Tag gemacht, einen Umfangstag, zwar beim Laufen, statt beim Rad. Jetzt ein bisschen Intensität mit Swift-Rennen, das passt doch. Dann bist du doch gut vorbereitet.
Das passt doch alles.
Das klingt so ein bisschen wie meine Vorbereitung irgendwann. Ich werde es euch ja sowieso mitnehmen, aber so wie es jetzt gerade aussieht, ich kriege auch ein bisschen lang, jetzt schon kriege ich Panik für Tracker, aber.
Für Tracker, nee, das ist noch weit genug weg, würde ich sagen.
Ich glaube auch.
Ja, jetzt habe ich den Punkt Paniktraining hier abgehakt, den Punkt Laufen. Im Anschluss an Santa Val habe ich ja noch meinen Auftritt in der Wüste bei Sahara Gravel, da habe ich eben die Etappenprofile und sowas bekommen.
Ich wollte dich ja die ganzen letzten Tage fragen, du fährst das wirklich noch, ne?
Ja, das wird witzig, glaube ich.
Wüsten-Lennart,
ja. ich habe noch gar nicht geguckt, wie das Wetter da so wird.
Wie soll es denn sein in der Sahara?
Weiß ich nicht, wird nachts auf jeden Fall kalt.
Ja,
da bin
stimmt.
Ich hoffentlich auch nicht mehr auf dem Fahrrad.
Wie lange ist das?
Das ist nicht so lang. Also sind 4 Tage und die längste Etappe ist, glaube ich, knapp über 100. Also da ist auch ein 80er Tag dabei oder so.
Ja.
Genau, und ansonsten die ersten Rennen der Saison haben wir hinter uns. Beginnt jetzt langsam da wieder Valencia-Rundfahrt und all so ein Kram. Und einer, der jetzt auch sich wieder von den jungen Fahrern richtig gut zeigt, ist Ivan Romeo.
Mhm.
Den habe ich gestern beim Radsport gucken mit Timmy Teutenberg schon wieder verwechselt mit dem Javier Romo, wo ich dann dachte, der Typ ist erst in Australien gefahren, dann rübergeflogen, sagte so zu Tim so, ja, aber, guck mal, der zieht durch, und du? aber es ist ein anderer, der aber auch gut unterwegs ist, Ivan Romo, U23 Zeitfahrweltmeister.
Ivan Romeo, das hast du wieder Romo gesagt.
Nee, ich hab Romeo gesagt.
Ivan Romeo.
Können wir uns jetzt drüber streiten, wie man es ausspricht. Romeo, egal. Auf jeden Fall der Kollege, gut in die Saison gestartet. Zwei Bergankünfte jetzt. Heute die Etappe gewonnen, gestern 10. Muss man auch erstmal machen können, wenn man so aus der U23 rauskommt. Und das Geile ist, da steht einfach nur so Upcoming Participations Tour de France.
Okay, geil.
Du bist erstes Jahr Neopro, hier ja eine Tour de France.
Hier ist dein Tour de France-Ticket. Ja, stark. Ja gut, wenn er einer der besten Fahrer bei Movies da gerade ist, kann man das schon mal machen.
Autsch, ja.
Ja, es ist aber also schon stark. Gegen Buitrago und Almeida durchgesetzt.
Ja.
Mit 21 Jahren, 2003er Jahrgang. Das ist schon jung. Das ist schon echt jung.
Hast du zufällig den Sprint gesehen bei Étoile Bessèche?
Ich habe ihn gesehen.
Wo dem Cararujal, nee, den Equipo Kernfarmer-Fahrer,
ja.
So, einfach so das Hinterrad explodiert ist. So ein ganz weirder Sturz. Im Sprint siehst du einfach, dem geht zack, das Hinterrad weg, ist der Reifen geplatzt.
Ach, krass.
Das sah super unangenehm aus, weil das war so ein Sprint, oder so ein Sturz, wo du im Sprint halt irgendwie gar nicht bremst. Das ist, selbst wenn im Sprint jemand vor dir stürzt, hast du meistens noch diese Möglichkeit, wo du so ganz kurz runterbremst.
Ja.
Der Typ einfach zack, weg.
Das war direkt auch.
So direkt, instant, so, nö, ciao. Also sah echt unangenehm aus und jetzt gibt es ja natürlich auch wieder Diskussionen, warum explodiert so ein Reifen. Mhm. Auf der Etappe viel passiert, ein Auto ist dem Fahrerfeld entgegengefahren, hat das dann anscheinend gemerkt. Es gibt so ein Video, so ein Helikopter-Shot, wo das Auto so dann rückwärts wieder so wegfährt von dem Feld. Das fällt auf das Auto zu, das Auto rückwärts. Und dann fährt das Auto so rückwärts in so eine Seitenstraße wieder rein, wo es wahrscheinlich auch herkam. aber hat natürlich einen Sturz ausgelöst, der erstmal gar nicht so dramatisch aussah. Aber Maxim van Gils hat dann das Rennen aufgegeben danach. Und heute sind einige Teams auch nicht an den Start der Etappe gegangen, um zu protestieren gegen die Sicherheit im Peloton.
Ja,
richtig ist.
Ja, absolut. Also einfach darauf aufmerksam zu machen, ne? Also, dass man, der Veranstalter, ich verstehe auch, dass es nicht immer einfach ist, so, wenn irgendjemand aus einer Hauseinfahrt rausfährt und das wirklich gar nicht mitbekommen hat, dass da die Etoile de Bessèche durchfährt, dann, keine Ahnung, will ich jetzt niemandem was unterstellen. Es ist aber auch einfach etwas, was man immer mitbedenken muss und einfach eine große organisatorische Aufwand dahinter betreiben muss, damit das eben nicht passiert. Das gehört dazu.
Es ist immer krass, dass da nicht mehr passiert.
Ich verstehe es auch nicht.
Du hast so viele, wie du sagst, hast so viele kleine Straßen und Ausfahrten und so. Gut, am Ende, da werden halt sehr viele Polizeimotorräder vorfahren, die fahren dann vor, machen die Einfahrten in den nächsten x Kilometern dicht.
Die machen aber nicht von jeden Hauseinfahrten die Einfahrten dicht.
Genau, das heißt, wenn sich da irgendjemand gerade entscheidet, boah, ich muss zum Aldi und dann sagt so, ja, ich fahre jetzt los.
Und wie viel Scheuklappen musst du aufhaben, dass du zwischen allen Motorrädern und dem Fahrerfeld da reingerätst? Das kann ja passieren, durchaus, klar. Mhm. Aber ich denke mal so, erstens, das ist sehr unwahrscheinlich, und zweitens, aber auch krass, dass es halt so selten passiert irgendwie, ne?
Genau.
Weil es kann dann schon irgendwo zwischendurch mal passieren. Oder, ich meine, das hat man ja schon häufiger auch gemerkt, das sieht man da vorne in den Kameras nicht, aber wenn du halt abgehangene Gruppe 5 bist, dann passiert das sogar schon
da
mal eher.
Da passiert das wahrscheinlich auch viel, viel häufiger, ja, genau, als, als wir das überhaupt
Da habe ich auch meine eigene Erfahrung schon gemacht. Da bist du ganz schnell auf einmal im offenen Straßenverkehr.
Ja. Wenn du richtig weit hinten bist.
Ja, also dann wird einmal, siehst du so gerade irgendwie, es muss ja gar nicht auch komplett abgehangen sein, dass du aus dem Rennen raus bist, weil da kannst du ja damit aufhören. Aber ich hatte mal, glaube ich, erzählt, ich bin mal Münsterland Giro gefahren, mein allererstes Jahr mit 19 Jahren. Und da bin ich pinkeln gewesen, turns out.
Nie wieder angekommen, oder was?
Halbe Stunde lang hinterhergewallert.
Boah, Lukas.
Ey, wirklich, das war so unnötig. Weil ich habe gedacht, guck mal, noch ein Profi geht pinkeln, da gehe ich jetzt auch pinkeln, weil ich habe es so lange angehalten, bleibt halt stehen und der fuhr dann irgendwann los und die ganzen Autos waren weg und der Krankenwagen wartet auf mich und ich so, fuck. So, ja, war das letzte Auto, ne? So,
hast du dann auch beim Pinkeln schon so richtig Druck bekommen?
Ich habe erstmal
so, oh shit, der ist schon fertig.
Ja, genau, genau das und dann.
Und dann so, schneller, los.
Und dann drückst du so nach, aber es kommt nicht schneller. Nicht. Der Durchmesser ist genauso gleich groß. Wenn du drückst, das bringt gar nichts. Und ich musste halt richtig, richtig viel, weil ich habe lange aufgestaut. Setz mich auf die Karre drauf, fahr los und denk mir so, ach du Scheiße, du bist der größte Depp, erste Profi-Rennen. Und dann bin ich hinterhergeballert, hab dann irgendwann halt so, es war, glaube ich, eine akzeptable Geschwindigkeit im Feld. Hab dann das erste Auto irgendwann gesehen, bin ich dann, ohne Scheiß, nach einer halben Stunde. Aber du musst echt aufpassen, weil die ersten Autos fingen schon wieder an, auf die Straße zu fahren.
Ja.
Weil die ganze Zeit auch so eine, ja, Dreiviertelminute, Minute Rückstand habe und habe dann eine Minute zugefahren zum Feld, endlich in die Autos reingekommen, bekam so einen sportlichen Leiter vorbei, also, Lukas, was machst du hier? Nimm Flaschen mit, ab nach vorne. Komplett über Kreuz geguckt. Ja, okay, gib die Flaschen her.
Ja. Ach ja, es klingt immer wieder schön, wenn du von deiner Profizeit erzählst.
Wir nennen das nicht Profizeit.
Nee, wir nennen das nicht, aber es klingt auch nicht, es war auch nicht schön.
Ja, so ein, zwei Storys sind dabei rumgekommen, ja.
Auf jeden Fall.
So viel zu Straßenverkehr.
So viel zu Straßenverkehr, genau. Was haben wir denn sonst noch die letzte Woche gehabt an interessanten Nachrichten? Fällt dir auch was ein?
Ich wollte nur noch ansprechen, das neue Video, was jetzt rauskommt, gestern quasi.
Weißt du was, du machst das immer so unfassbar kompliziert. Also heute, also bei euch gestern.
Also ist schon da?
Also schon da. In einer anderen Dimension kommt es aber erst morgen.
Das liegt daran, dass ich mich nicht daran gewöhnen kann, dass es quasi bei uns zeitlich einmal sich überlappt. Aber es ist jedes Mal.
Das letzte Video, das aktuellste Video, was ihr auf dem Science-Kanal findet.
Ja, genau. Das würde ich euch, ans Herz legen. Für all diejenigen, die auch kompetitiv im Radsport unterwegs sind. Auch von mir aus gerne, die auch bei Group Ride sind. Denn ja, wir haben uns mal damit beschäftigt. Wir zwei, du kannst, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf die Idee. Weil es ist ja häufig ein Anliegen gewesen, hier im Podcast schon mal zu erwähnen, jo Leute, manche Sachen sind einfach nicht so eben mal in Schwelle oder VS Max messbar, sondern wie ihr halt euch im Rennen verhaltet. Und ich habe es zum ersten Mal, glaube ich, ganz gut visualisiert bekommen, weil es ist ja auch nicht ganz einfach, das zu zeigen, was du immer beschreibst, anhand des Drehmoment-Pacings, Drehmoment-Verhaltens zu schauen, wie man aus einer Kurve wieder Beschleunigung, wieder Geschwindigkeit holt. Dann ein paar Beispiele. Man hat ein bisschen Beispielmaterial gefunden von so ein paar Rennen, von Refrat und sowas, was wir da rausgesucht hatten. So eine ganz gute Kurve von Nolli als Vergleich. Auch da, jemandem das Hinterrad explodiert, aber ich habe es nicht komplett gezeigt. Da ist ganz gute Sachen dabei rumgekommen. Also falls du dich dafür interessierst, gerade wenn du dazu hörst, guck es dir auf jeden Fall gerne an. Ich würde mich richtig freuen, weil ich bin der Meinung, das ist gut geworden, das Video.
Ja, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich habe meine Visage im Thumbnail gesehen. Also müssen wir es auf jeden Fall mal angucken, was du da rausgesucht hast. Wir haben noch eine Geschichte in eigener Sache. Und zwar, jetzt muss ich erstmal meine Notizen raussuchen, haben wir eine kleine Stellenausschreibung, die wir hier mal in den Podcast reinklatschen wollten, weil wir als kleines Startup einfach ein bisschen Support brauchen, so im Bereich Projektmanagement. Lukas, Sportwissenschaftler und YouTuber, braucht Support in der Organisation. Es geht hauptsächlich um Prozessmanagement, Marketingthemen, Koordination von Content und auch von Partnern. Wir suchen jemanden, der in Teilzeit oder auch Vollzeit idealerweise aus dem Kölner Raum kommt, damit du auch dann zu uns in unser neues Kölner Office kommen kannst oder in unser Kölner Studio. Genau, und würden uns sehr freuen, wenn Leute, die Bock haben, im Radsport, Marketing, Content, Zirkus mal was zu machen, sich bei uns bewerben. Wir schicken auch nochmal was in unsere Instagram-Story, aber die E-Mail-Adresse, wo ihr euch bewerben könnt und einfach in den Betreff reinpacken, dass ihr es hier im Podcast gehört habt, ist info@science.cc. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wer hier sich als Projektmanager in männlich, weiblich, divers, in Teilzeit, Vollzeit mal meldet.
Genau, sehr, sehr gern. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt, dazu auch gerne. Schreibt uns zu und ich freue mich auf jeden Fall.
Einzige Downside, ihr müsst mit Lukas zusammenarbeiten. Das ist natürlich hochgradig unangenehm.
Hin und wieder vielleicht mal eine Kamera im Gesicht, aber sonst.
Genau, halt mal die Kamera jetzt drauf.
Genau.
Während ich hier runterfahre.
Full Send! Also wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ich glaube, das wäre echt cool, weil ich merke gerade, dass es auf jeden Fall brauchen, um mit richtig geilen Content aufzustellen, und dann können wir uns immer schön besprechen, was da auf die Beine gestellt wird.
Auch im eigenen Interesse. Also wenn wir haben noch viele coole Ideen, die wir gar nicht umgesetzt bekommen.
Voll.
Das heißt, wenn noch mehr Science-Content rauskommen soll, brauchen wir Support in dem Bereich. Und
da könnt ihr letztendlich auch mehr Videos konsumieren und mehr Podcasts hören.
Mehr Podcasts machen wir aber nicht.
Also,
das wird schwierig.
Ja, das brauchst du auch nicht.
Okay, so, jetzt Tom Pidcock und unsere klasse Überleitung.
Ja.
Und der Grund, warum wir heute auf das Thema Power Meter gekommen sind. Gestern habe ich zu dir gesagt, ich habe gelesen, Tom Pidcock hat gesagt, er hat seinen besten 5 und 10 Minuten Wert getreten.
Wir haben es letzte Woche noch diskutiert.
Ob er in Form ist und …
Weil die Referenz dann nicht stimmt.
Die Referenz nicht stimmt, genau. Und dann hat er gesagt, ich bin ja auch mega geil in Shape, 5 Minuten, 10 Minuten Wert. Ja. Und ich dachte mir so, Moment mal, er ist Team gewechselt, damit hat er auch das Powermeter gewechselt. Mhm. Dann ist er von Shimano auf SRAM, also Quark-Powermeter gegangen. Und dann habe ich gedacht, ich guck mal in die Kommentare, war alles voll so, Upgrade to a Quark-Powermeter. Dann dachte ich mir so, viele Leute haben den gleichen Gedanken. Und es gibt halt viele Powermeter.
Bro, uns geht's allen so.
Und es gibt halt viele Powermeter so, die unterschiedlich funktionieren. Und die haben auch so irgendwie ihren Ruf weg. So, viele Leute sagen, das eine Powermeter hat halt die Eigenschaft, das andere hat die Eigenschaft. Und irgendwie das eine zeigt mehr an, das andere zeigt weniger an. Deswegen dachte ich, wir quatschen einfach mal ein bisschen darüber, was das eigentlich damit auf sich hat, wie so ein Powermeter aufgebaut ist, welche Arten von Powermetern es gibt. Und wie man auch mit der ganzen Geschichte umgeht, wenn man ein Team wechselt oder vielleicht auch Powermeter wechselt.
Ja, auf jeden Fall. Weil es ist auch nicht immer ganz einfach. Es gibt auch viele unserer Athleten oder in unserem Athletenkreis, die, nehmen wir mal das Beispiel. Ich bringe Indoor nicht meine Power wie Outdoor. Klassisches Beispiel. Oder was ist, wenn ich Indoor einen Test mache und irgendwie da gar nicht so das Referenz ist zu dem, was Outdoor ist? Da orientiere ich mich? Ich merke vielleicht wirklich eine Diskrepanz zwischen dem Powermeter Indoor, Powermeter Outdoor, wenn ich draußen und drinnen mit dem gleichen Powermeter fahre, oder auch einfach, dass mein Ergometer nicht das gleiche anzeigt wie meine Kurbel. Das heißt, wie so ein bisschen, manchmal ist man da so in so einem, je mehr man sich beschäftigt, desto weniger weiß man irgendwie. Das ist der blablabla Krüger-Effekt, glaube ich, heißt der, ne?
Der was?
Irgendwas Krüger-Effekt. Muss man googeln. Ich habe den ersten Namen vergessen. Das ist diese Kurve der Erkenntnis. Wenn du erst denkst, so geil, Powermeter, jetzt kann ich alles messen und das ist alles geil. Und je mehr du mit beschäftigst, auf einmal.
Dann merkst du so.
Desto mehr, genau. Baustellen kommen da auf einmal auf und denkst, oh Gott, und dann geht es quasi in dieses Tal der zusätzlichen Verzweiflung, wo du nicht mehr weißt, worauf guckst du jetzt eigentlich und ist es wirklich eine Verbesserung? Ist mein Powermeter schlecht? Ich meine, jeder von uns kennt es vielleicht auch. Also wie häufig stand ich schon irgendwo in Kölner Westen im Feld und habe meinen Powermeter zum dritten Mal kalibriert, weil ich jetzt nicht glauben konnte, dass meine Beine so scheiße sind an dem heutigen Tag. So, wie kann das denn jetzt sein?
Ja.
Das geht ja nicht. Und nochmal kalibriert, um dann sicher zu sein, dass es dann doch wieder die gleichen Zahlen sind. Also was ist da eigentlich, was passiert eigentlich, wenn man kalibriert? Was ist eine Steigerung, was ist eine Nullstelle? Damit wollten wir uns ein bisschen beschäftigen. Da mal direkt so vorweg, was Frage an dich, Lennart. Intuitiv?
Nee. Ich stelle doch die Fragen immer.
Ja, trotzdem will ich das haben. Intuitiv, beste Powermeter-System, was du in den letzten Jahren.
Ich bin eigentlich nur eins gefahren.
Ja, dann?
Oder? Ich habe mit einem 5er SRM angefangen.
Ja.
Dieses Kästchen mit einer Kabel.
Geil.
Diesen Power Control 5.
Das rote Ding.
Ja. Richtig oldschool. Das war mein erstes Powermeter 2011 auf 2012.
Mhm.
Und da war auch immer das Thema mit der Steigung schon mal so. Dann
ja.
Musste man da, das war mein allererstes. Und ab dann bin ich zu Power2Max gewechselt und immer bei Power2Max geblieben.
Ah, okay.
Und mittlerweile 5 Stück oder sowas.
Sammelst du
Powermeter? Nee, die müssen an jedes Fahrrad natürlich dran. Da muss es auch das Gleiche sein für mich. Genau, also ich kann nicht viel zu anderen Powermetern sagen, weil ich mich für eins entschieden habe und das funktioniert sehr gut für mich und deswegen habe ich es immer wieder.
Du hast auch nie so Bikes gehabt, wo das automatisch mal dran war oder sowas.
Nee.
Ne? Okay. Ich habe mit der SM, glaube ich, gestartet. Damals.
Klar. Mit einem guten wahrscheinlich direkt. So ein
3000. Ja, ich hab's nicht selber gekauft. Damals vom Verband bekommen, musste ja immer wieder abgeben. Da habe ich irgendwann eins günstiger gekauft von SM selber. Aber da kommen wir zum ersten Thema. Powermeter früher war kaum finanziell zu stemmen. Powermeter SRM, 1.800 Euro, da bist du aber günstig bei weggekommen.
Das war schon eine sehr, sehr günstige Variante.
Eher so 2.500 bis 3.000 Euro für ein Powermeter. Das kosten heute auch schon gute Fahrräder.
Ja.
Und deswegen verstehe ich auch, dass halt viele sich mit der Thematik damals nicht so wirklich beschäftigt hatten oder zumindest nicht konnten. Ich glaube, U19, zweites Jahr, war mein erstes Jahr mit Powermeter-Messung und das hat wirklich auch vieles geändert in meinem Training, weil ich so ein bisschen, auch wenn ich zonenorientiert viel besser fahren konnte, relativ klar. Dann bin ich das sogar, ich würde sogar sagen, 7 Jahre lang gefahren. Das hat ewig gehalten, bis dann irgendwann nach 7 Jahren trotz, also ich muss mal jährlich da hinschicken, ne, wird es nochmal neu gemacht, kalibriert, gewartet,
Service,
etc.
Service, dann 4 Wochen weg.
Genau.
Kostet 50 Euro.
Leute, verstellt euch das mal vor. Service heißt, dein Powermeter ist 4 Wochen weg, 50 Euro, aber nur, wenn du einen Deal gemacht hast. Ich glaube, eher 100 Euro war es.
Okay, das kann auch sein.
Das ist 4 Wochen weg und dann kriegst du das noch 100 Euro 4 Wochen später wieder mit einer vollen Batterie. Okay, kannst ein Jahr lang fahren, das kannst du im nächsten Jahr dann wieder machen.
Rate mal, in welchem Monat die meisten Services dann wahrscheinlich angefragt wurden.
Alarm.
Alarm, Oktober, schnell, schnell, schnell. Ich muss am 1. November wieder trainieren.
Wenn du schlau warst, genau. Und ich habe dann immer den Fehler gemacht. Ich bin auch Power Control mal gefahren, bis dann irgendwann der erste Garmin oder diese ersten Garmin sich halt verbreitet hat. Nicht so geil, ich kann mit Karte fahren und so. Aber ich glaube, es ist eine andere Funkschnittstelle zwischen dem Powermeter und dann halt der Head Unit. Das heißt, am Ende hat das viel mehr Batterie gekostet vom Powermeter, weil das quasi dauerhaft eine andere Frequenz irgendwie schicken musste.
Ja, okay.
Und das heißt, wirklich jedes Jahr war der Powermeter leer. Jedes Jahr 100 Euro Wartung, Powermeter und so weiter. Also das verstehe ich auch, warum viele es halt auch sagten, nee, das ist nicht so mein Thema. Dann, nach 7 Jahren war es irgendwann halt auch ein bisschen hinüber. Dann bin ich, glaube ich, auf den Quark-Powermeter gewechselt und musste am Anfang sagen, war ich erstmal mit zufrieden, augenscheinlich sehr objektiv, weil ich habe es direkt erstmal mit dem Zyklus abgeglichen und das auch mit einem anderen Powermeter nochmal abgeglichen und das funktionierte sehr, sehr gut. Aber, jetzt komme ich an diesen Punkt, was du sagtest, und da können wir gleich mal ein bisschen diskutieren, über die Zeit hinweg muss ich sagen, irgendwann war es dann doch nicht mehr so geil. Dann war es dann doch leicht am Overreaden, würde ich jetzt mal behaupten. Und das hat dann sich mit der Zeit, in der ich es halt eingesetzt habe, immer verändert, ja.
Okay, ja, das ist, also ich meine, wenn du jetzt sagst, du bist mit dem SRM gefahren und auf den Quark gewechselt, das ist auch schon ein paar Jährchen her.
Ja.
Also wir, erstmal für die Transparenz, wir haben keinerlei Partner im Bereich Powermeter. Wir haben auch nicht alle aktuellen Powermeter-Modelle jetzt getestet.
Ja.
Sondern das, was wir hier beschreiben, ist das, was wahrscheinlich so eine gängige Meinung ist.
Ja.
Und ja, ich meine, es ist immer schön, wenn das auf dem Zyklus sich mal das Gleiche ist. Das ist ja schon immer sehr, 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 sehr wichtig.
Ja.
Das macht natürlich auch nochmal ein ganz neues Fass auf, was du gerade sagst. Also für mich immer wichtig, wenn ihr eine Diagnostik macht, lasst auf jeden Fall euer eigenes Powermeter mitlaufen.
Ja.
Und dann habt ihr Daten, mit denen ihr sozusagen auch im Feld arbeiten könnt. Weil wenn du dann halt auch den Fall hast, ich selbst hatte den mal, da habe ich meinen Powermeter mitlaufen lassen und da hat der Zyklus so schlappe 30 Watt mehr angezeigt als mein Powermeter und hat mir dann dementsprechend auch eine echt gute Form bescheinigt und eine echt deutlich zu niedrige Laktatbildungsrate. Lukas, du erinnerst dich an den ganzen Fall und das war bei einigen Teamkollegen auch der Fall. Und da war es halt gut, dass wir alle das Powermeter haben mitlaufen lassen, weil dann konnten wir halt auch sagen, so, okay, das kommt nicht hin, wir kennen erstmal uns, wir kennen unsere eigene Leistungsfähigkeit und wir kennen halt auch irgendwie unsere eigene Physiologie so ein bisschen.
Ja.
Das heißt, da ist mal ganz wichtig, lasst es mitlaufen, nimmt die Daten, gleicht sie einmal mit der Diagnostik ab, die ihr macht.
Ja. Man könnte sogar sagen, ganz kurz, soll ich das reingrätschen, man könnte sogar sagen, dass es ja teilweise auch sinniger sein kann, mit den vielleicht falschen Powermeter-Werten, die du jetzt gerade an deinem eigenen Bike hast, zu arbeiten und das nochmal rumzurechnen, als den vielleicht Zyklusdaten, die vielleicht genauer sind.
Egal,
aber
ob das falsch oder richtig ist.
Du brauchst einfach eine Referenz.
Nehmen, genau.
Ja.
Du nimmst eigentlich Laktat bei einer voreingestellten Stufe im Zyklus, aber das, was du halt da gerade fährst, mit dem Gerät, mit dem du dann auch wieder weiterhin misst, ist ja das Entscheidende.
Genau das. Und das sollte man auf jeden Fall mit beachten, wenn man diese Differenz hat. Und nicht selten hat man jetzt auch gerade einen Fehler, jetzt, oder einfach eine Differenz, nennen wir es mal nicht Fehler, sondern Differenz zwischen Zyklus und dem eigenen Powermeter, der am Anfang vielleicht noch 5, 6 Watt sind und hinten raus dann schnell mal 25 Watt sind.
Ja. Genau. Wo waren wir stehen geblieben?
Zum Thema Powermeter und die Genauigkeit. Ich wollte noch sagen, ich habe danach irgendwann mal Garmin Rally-Pedalen gehabt. Da muss ich sagen.
Rally.
Ja, das sind die, Rally.
Rally.
So heißen die aktuellsten.
Okay.
Garmin Vector und dann kannst Garmin Rally jetzt.
Ach, die sind am Vector, okay. Ich kannte immer nur die Vector.
Ja, Vector 2, Vector 3 und ich glaube, jetzt sind die aktuellen heißen Rally. Und wirklich vom ersten Tritt an Zyklus haben so, geil, wie gut sind die denn? Auf 1 Watt genau. Ja, und mittlerweile, also das ist auch wieder ganz, ganz komisch. Die sind mir ein bisschen zu random. Und ich habe, glaube ich, 3 Quark Powermeter mal eine Zeit lang gehabt, weil ich halt schnell was anpassen musste am Gravelbike. Und da muss ich sagen, es ist das zumindest einfach, am einfachsten umsetzbare Powermeter, wenn du schnell eins brauchst, für Preis-Leistungs-Verhältnis, kostet irgendwie knapp unter 500, kannst du selber an die Kurbel dranbringen, das ist relativ easy, in 12 Schrauben gemacht. So, da war eine gute Lösung, aber ich sag mal, diese 2 bis 3 Powermeter zeigen auch alle ein bisschen wild irgendwelche Sachen an.
Okay, wir haben eben schon SRM gesagt.
Ja.
Eigentlich muss man auch erwähnen in der ganzen Geschichte, dass SRM, also Uli Schrubberer, der Erfinder des Powermeters ist in der Form. Die hat einen langen Patent. Deswegen haben die diese Marke auch richtig gut aufbauen können. Deswegen hattest du auch so einen hohen Preis damals.
Mhm.
Und als das Patent ausgelaufen ist, gab es immer mehr Hersteller, die so auf den Markt gedrängt sind.
Ja.
Ich tippe mal, das wird angefangen haben 2010, 11, 12. Weil 2012 oder 2013 habe ich mein erstes Power2Max dann gekauft, was dann auch auf einer ähnlichen Technologie basierte wie ein SRM-Powermeter. Dann ist noch, glaube ich, ganz interessant zu sagen, früher die Powermeter, die meisten hatten plus minus 2,5% Genauigkeit.
Ja.
Mittlerweile sind die meisten bei plus minus 1,5%, würde ich mal sagen, was die Genauigkeit angeht. Und jetzt haben wir letzte Woche ja schon über das neue Powermeter von Body Rocket gesprochen, was anscheinend eine Genauigkeit von 0,1%, also plus minus 0,1% hat, was nochmal was ganz, ganz anderes ist.
Da gerne mal für jemanden, der wirklich noch Ahnung hat, kann da gerne ein bisschen mal Bezug zu nehmen. Ich hatte mir auch jetzt diese Genauigkeiten mal ein bisschen gerade rumgeschaut und klar, Meinung aus dem Internet, auch gibt es viele und so weiter. Es war so ein Forumbeitrag. Ich will mir mit auch.
Meinung gibt es immer viele, ja.
Ja, ja, wirklich. Aber ich fand die Meinung gar nicht mal so verkehrt. Der nur meinte so, ja, bei diesen ganzen Genauigkeit-Prozentangaben sollte man so ein bisschen darauf achten. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt tätig war. Hätte wohl Erfahrung mit gerade diesen Kalibrationsstellen für Dehnmessstreifen und Powermeter-Messungen. Und er dachte, allein das zu kalibrieren, ne, so ein riesen Apparillo, das ist eine Unmenge an Arbeit. Das ist nicht mal eben hier, ich drücke mal auf Reset und dann machen wir was, damit wir eine Genauigkeit messen können, die in der Toleranzbereich von 1% auch liegt. Das heißt, wenn ein Powermeter-Hersteller angibt, hier, klick eben aus und bei einem Temperaturdrift von drin zu draußen, kannst du mal eben ganz kurz kalibrieren, dann passt das auf 1% genau, sagt er, das sollte man sich nie wirklich so zu Herzen nehmen. Also ja. Die Frage um 0,1% Genauigkeit war, also weiß, kann sein, irgendwie mit einer gewissen Technik und unter gewissen Bedingungen, aber wenn du halt reale Bedingungen ansetzt, dann muss man immer eine gewisse Varianz natürlich dann einfach als, sagen wir mal, Toleranz sehen, ja.
Ja. Genau, so, das heißt, das sind so die verschiedenen oder die Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Jetzt gibt es verschiedene Powermeter-Arten. Wir haben pedalbasierte Powermeter, haben wir gerade schon angesprochen. Wir haben Spider-basierte Powermeter, das wäre ein SRM oder Power2Max. Oder Quark, passt es da rein? Wir begeben uns hier auf dünnes technisches Eis.
Ja, ich glaube, Lukas
meinte eigentlich, er hätte technisch genug Ahnung, um das durchzuziehen.
Danke für den Schuss in den Rücken. Nee, Quark Power Meter ist auch eigentlich auch Spider-basiert. Du schraubst ja da dran. Die Kurbelbasierten sind dann halt die, wo du quasi die einzelne Kurbel kaufst. Also Stages, SRAM oder Quark
Rival. Das Quark Power Meter ist doch mittlerweile im Kettenblatt drin.
Das ist also in dem Spider, wo du das Kettenblatt anschraubst von außen.
Nee, mittlerweile.
Ach, das Neue, ist das mit dem Red.
Drin, ja, genau. Das heißt, du wechselst immer, wenn du das Kettenblatt wechselst, wechselst du auch das Powermeter.
Okay, ja.
Und
bei der Rival von der Gruppe hast du nur den anderen Arm. Das ist ein bisschen wie bei Stages.
Exakt, genau.
Ja.
Dann hast du ganz oldschool, fällt dir der Name noch ein? Narbenbasiert.
Ja, warte. PowerTap?
PowerTap. Floyd Landis. Habe ich immer in der Pro Cycling eine Werbung gehabt vom PowerTap von Floyd Landis. Hast du die in der Hinterradnarbe.
Ja.
Was eigentlich auch völliger Quatsch ist, oder? Du hast über die Kurbel, über die Kette bis an die Hinterradnabe und da wird dann gemessen.
Wir machen doch mit dem Ergometer nichts anderes zu Hause.
Stimmt.
Wo wir nochmal ein bisschen bei Toleranz in der Outdoor-Indoor-Leistung sind.
Aber da hast du eigentlich auch da angegeben vom Hersteller oder von den meisten Herstellern plus minus 2,5%.
Ja, an, sag mal, Kraft-Output, den du im Ergometer erbringst, aber verlierst vielleicht auch 3 bis 4 schon. Vielleicht 7, wenn die Kette richtig scheiße ist,
genau.
An Rollwiderstand.
Bei meiner Kette, auf meinem Rollenfahrrad. Ja.
Junge. So viel Verlust.
Die ist da seit 5 Jahren drauf. Wirklich.
Ja.
Also, da bin ich mal gespannt, wann man die tauscht. Ich habe schon immer Angst vor den Swift dran, ob die irgendwann reißt.
Ja, und was passiert dann? Rutscht dann richtig?
Fliegt da mega auf die Fresse.
Ah, du hast ja noch das Wackelbrett, ne? Ach so, ja, dann fülle ich es mir auf die Fresse.
In mein Boomboard rein, in mein Desk, was da ist. Und dann werde ich so in der Ecke gefunden.
Mit dem iPad im Gesicht. Im
Sprintrennen, dann wird noch so angezeigt. 2,9 Watt pro Kilo Average.
Ah, sehr gut.
Genau, die ganzen Sachen gibt es kurbelarmbasiert. Ja. Das ist das Stage, das du gerade angesprochen hast. Also haben wir praktisch 4 Modelle, oder Arten, wobei ich dieses Narben-Powermeter jetzt auf der Straße mal wieder rausnehmen würde. Ja. Willst du was zur Technik sagen? Ja. Wo fühlst du dich am sichersten?
Also,
fängst du damit an?
Was man ja zumindest mal in der Grundtechnik sich anschauen kann, ist ja, dass wir zur Ermittlung von Leistung brauchen wir einmal Kraftmessungen, also irgendwie eine Kraftmessachse zum Beispiel bei den Pedalen oder halt ein Drehmoment, was wir gemessen bekommen über zum Beispiel das Spider Power Meter. Wir messen also die Verwringung, die wir quasi über den Kurbelarm in der Kurbel mit unserem Bein erzeugen, also diese Kraft, die wir da erbringen, jetzt angegeben in Drehmoment, also quasi Newtonmeter, also Kraft auf einer gewissen Strecke. Wenn wir das dann letztendlich mit der Umdrehungsgeschwindigkeit, der Trittfrequenz, also sag mal Kraft in Newtonmeter gemessen und dann die Umdrehung,
Winkelgeschwindigkeit.
Ja, oder.
Habe ich immer mal so aufgeschnappt. Könnte sogar richtig sein.
Winkelgeschwindigkeit oder das Ganze halt durch Zeit, also Umdrehungen pro Minute, brauchst du eine Zeitkomponente, dann kommen wir halt auf Leistung. Das heißt, wir brauchen also einen Kraftoutput mit einer gewissen Geschwindigkeit pro Zeit, wo wir auf Leistung schließen können. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, einmal die Geschwindigkeit der Pedalumdrehung zu messen. Das ist die typische Trittfrequenzmessung, die wir halt haben. Deswegen funktioniert ein Powermeter auch eigentlich nicht, wenn wir keine Trittfrequenz irgendwo beziffern können. Das sehen wir doch immer dann, wenn, keine Ahnung, die Sensoren für Trittfrequenz vielleicht die Batterie leer ist. Dann ist das vor allem halt dann problematisch, weil halt die Trittfrequenz nicht aufgenommen werden kann. Also wir haben einmal die Umdrehungsgeschwindigkeit und dann halt das Drehmoment, was wir dann erzeugen in der Kurbel. So. Wie messen wir das Drehmoment? Das Drehmoment können wir über den Messstreifen messen. Und zwar, den Messstreifen ist eigentlich schon genau das, was es irgendwie so ein bisschen im Namen schon beschreibt. Wir haben einen kleinen metallischen Draht oder manchmal kann es eine Folie sein, die verschiedenen Punkten dann manchmal ein oder manchmal vier verschiedene an verschiedenen Quadranten quasi aufgeklebt sind. Und dort wird ein Strom reingegeben und die Verwringung, die wir auf die Kurbel erzeugen, verbiegt ja zum kleinen Teil auch den Draht.
Ja.
Das heißt, wenn wir den Strom in den D-Mesh-Streifen geben, bitte schieß mich jetzt nicht an mit der Formulierung, weil das ist jetzt so, wie ich es beschreibe, auf jeden Fall falsch, aber
reingeben.
Ja, eben.
Das ist auch wichtig, dass wir das mal so erklären.
Wie Leute, die es nicht verstehen halt. Ja. Also wenn wir den Strom nehmen, halt dann quasi in den D-Mesh-Streifen reingeben und dann eine gewisse Spannung messen können, ändert die Spannung sich, sobald der Draht letztendlich verbogen wird. So, also der Draht wird sich verbogen, deswegen können wir aus Kraftoutput letztendlich eine Spannungsänderung feststellen und mit der Spannungsänderung dann letztendlich dann auch die Kraft, das Drehmoment bemessen und dann wiederum mit der Geschwindigkeit, also die Trittfrequenz, auch die Leistung berechnen. Und da übrigens kommt jetzt auch der Punkt des Kalibrieren zustande, Steigung und Offset.
Ich finde, erstmal will ich sagen, ich finde es krass, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
Dass das geht?
Ich kann mir vorstellen, dass das geht, aber ich finde es einfach krass, dass es eine Technik gibt, die zumindest einigermaßen verlässlich in so einem ganz kleinen Bereich da irgendwas misst und sagt, das sind 200 Watt. Und dann machst du den nächsten Tritt, wo du auch das Gefühl hast, ich trete ungefähr genauso fest und sagt, ja, das sind 202 Watt.
Ja, diese D-Mesh-Streifen, ich kann dir mal ganz kurz vielleicht so ein Mini-Bild zeigen. Ja,
ich habe die schon mal gesehen, genau.
Die sind auch einfach verdammt klein. Es reicht auch aus, so ein paar Linien quasi, ein paar Drahtgeflechte reicht aus, um halt eine Spannungsänderung durch Verwringung dann halt feststellen zu können. Jetzt kommt aber der Punkt, will ich dazu sagen, weshalb manchmal auch Beispiel Quark, was man ja auch einstellen kann selber, wo ist das Problem oder wo die manchen, wo Unterschiede dann entstehen können?
Bei der Steigung.
Bei zum Beispiel der Steigung.
Wie viel Mikrometer Verschiebung dann umgerechnet werden in wie viel Watt?
Letztendlich ist die Steigung der Zusammenhang zwischen dem Kraft oder die Dehnung des D-Mess-Streifens und der rausgegebene Leistung.
Genau, also wenn du jetzt sagst, wir rechnen jetzt einfach mal in Zentimetern, was völlig falsch ist wahrscheinlich. Also
sehr weiter Weg.
Also das wahrscheinlich kann man streichen. Hast eine Zentimeter Verschiebung und die Steigung ist dann im Prinzip, was machst du aus dem einen Zentimeter Verschiebung? Ist es entweder 10 Watt oder 100 Watt?
Und das kann man einmal, vom Hersteller wird es am Anfang definiert, genau. Und tendenziell wird es einen linearen Zusammenhang geben, ne? Dass es, je mehr du Kraft quasi aufbringst, desto mehr Drehmoment, desto mehr Leistung bei gleicher Trittfrequenz wirst du nachher feststellen können. Ja. Linear Zusammenhang. Diese Steigung wird, wie gesagt, vom Hersteller selber angegeben, kann aber mitunter sich über den Verlauf so ein bisschen ändern. du musst jetzt vorstellen, wir haben, wenn du so einen Graph aufmalst, ne, zwischen Kraftoutput und dann Leistung, hätten wir so eine lineare Gerade und die kann sich jetzt nach oben und unten hin so ein bisschen kippen über die Zeit, weil vielleicht auch irgendwie der Demesh-Streifen ein bisschen angegriffen ist oder sich einfach da durch Schläge da drauf, auf die Kurbel zum Beispiel, so ein bisschen was verändert. Klar, die sind gut eingepackt, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb sich mit der Zeit hinweg so ein kleiner Drift einstellen kann. Und wenn sich das nach oben hin potenziert, sieht es vielleicht bei wenig Drehmoment, bei wenig Kraftoutput, bei, sagen wir mal, 100 Watt, fällt das jetzt nicht so stark auf, wie wenn du jetzt einen 1000 Watt Antritt machst und auf einmal 50 Watt Peak Power mehr dazu gewonnen hast. Das heißt, gerade dann, bei den hohen Wattwerten, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ob da vielleicht die Veränderung des Slopes, auch zum Powermeter zu Powermeter, eine Änderung halt mit den Werten mit sich bringt. Das heißt halt, die Varianz wird oben raus teilweise ein bisschen größer.
Ja, könnte ich mich jetzt ja völlig vertiefen in meine Swift-Zeiten, wenn man immer die Dual-Recordings gemacht hat.
Ja.
Bei Dual-Recording, für die es nicht wissen, ist, wenn du halt zwei Power-Quellen nimmst und die übereinander legst, da war es halt auch krass, in verschiedenen Bereichen, wie groß die Abweichung ist. Und wo, also in einigen Bereichen, in einigen Power-Bereichen ist die Abweichung halt viel größer gewesen. Und im anderen war sie zum Beispiel dann komplett gleich. Also das ist ja auch mal interessant.
Ja, genau. Und du hast ja gesagt, also Software von, glaube ich, GP Llama, war das der? Der hat glaube ich, eine Software, ich glaube, du musst es sogar kaufen, wo du verschiedene Fit-Files reinladen kannst und dann bekommst du diese Linien übereinander gelegt und dann hast du genau das, also ein paar Spikes da drin und gerade
das ist, glaube ich, einfach bei Swift Power gewesen.
Das gab es dann auch? Okay. Weil ich weiß noch, ich hatte es auch damals mal gucken wollen, ob ich das vergleichen kann. Das
kannst du übereinander legen und dann zeigt er dir an, wo welche, wie zwei Critical Power Kurven aus dem Rennen, die dann übereinander liegen und du siehst halt die Abweichungen.
Okay, ja, das ist interessant und teilweise halt irgendwie enttäuschend zugleich, wenn du dann denkst so, das ist jetzt irgendwie so falsch.
Ja, was auch krass ist halt, du kannst bei einigen Herstellern das einfach in der App auch einstellen.
Und da komme ich jetzt gerade zu Quark. Genau, du kannst den Slope-Wert verändern. Du kannst den Slope-Wert verändern, auch manuell mit dem Handy. Wenn du den Slope-Wert erhöhst, führt das dazu, dass der Powermeter eine höhere Leistung anzeigt, weil er die gemessene Kraft als stärker interpretiert. Ja,
Happy Birthday.
Ja, genau.
Viel Spaß bei den Swift-Rennen.
Also erhöhen ist ja gar nicht mal so schlecht. Das heißt, diese ganze Gerade, die wir gerade gesehen haben, kippen wir so ein bisschen aufrechter.
Ja. Was kann man dagegen eigentlich machen?
Gegen falsch eingestellte Powermeter?
Ja, bei unseren Swift-Rennen.
Ach so, ja.
Anzeigen! Die SADA würde ich alle kriegen, wenn ihr das jetzt macht.
Ja, Gewicht selber verändern, dass du wieder kompetitiv unterwegs bist. Weiß ich nicht.
Das ist jetzt das eine, was natürlich bei so einem Powermeter immer zu beachten ist. Also wie ist die Steigung? Die muss halt irgendwie, die muss ordentlich eingestellt sein.
Ja.
Kriegt man das durch die Kalibrierung dann einfach?
Das solltest du generell eigentlich nicht anpacken. Also so ein Slope-Wert sollte man generell nur,
habe ich auch noch nie angepackt, aber wenn du jetzt sagst, wir kalibrieren, was macht das Kalibrieren?
Da kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist nämlich der Nullpunkt.
Das ist jetzt eine neue
Nullstelle. Die Nullstelle, genau. Jetzt kommen wir nämlich an diesen Punkt. Stell dir vor, du bist schön bei warm, 25 Grad, indoor, ne, steht dein Fahrrad dann auch direkt an einem Heizkörper und jetzt gehst du raus am Sonntag mit dem Wifi fahren und draußen sind es auf einmal 8 Grad, zwar sonnig, aber 8 Grad ist ein Riesenunterschied zu 25 Grad. Jetzt haben wir ja gesagt, wir messen mit den Messstreifen, also metallischen Drähten. Was passiert mit Metall, wenn es eine Wärmeänderung erfährt?
Dehnt sich aus.
In dem Fall
in die andere Richtung, okay, in die Kälte, dann zieht es sich zusammen.
Zieht sich zusammen. Theoretisch müsstest du eigentlich so falsch schlechtere Werte sehen, also falsch niedrige Werte.
Du müsstest halt eigentlich erstmal fahren und dann kalibrieren.
Wenn das genau, das ist erstmal
in der Umfeld. Also wenn du dann direkt kalibrierst, nachdem du es von der Heizung weggeholt hast, dann wird es schwierig.
Dann wirst du auch noch nichts, also wird auch erst mit der Zeit quasi dein Wert immer schlecht, also deine Leistung wird immer geringer. Nicht nur wegen Kohlendrahtverlust, sondern halt einfach, weil Temperaturdrift dort schon einwirkte. Das heißt, nach ein paar Minuten solltest du irgendwann kalibrieren, nach 20, 30 Minuten, wenn du wirklich davon ausgehen kannst, dass mein Powermeter jetzt auch kalt genug quasi ist, der Außentemperatur. Denn jetzt haben wir nämlich Folgendes gemacht. Wir haben diese Gerade, die wir gerade hatten, die ich ja visuell aufgemalt hatte, diese lineare Gerade, die saß zu hoch. Ja? Und die ganze Gerade setzen wir wieder neu auf eine Null. Das heißt, wir klicken aus, wir lassen die Kurbel so, wie sie ist. Manche Hersteller geben an, bitte Pedalstellung oben oder horizontal. Klickst aus, lässt sie so stehen und sagst, das ist die Null. Jetzt ist quasi keine Leistung mehr auf dem Pedal. Manche Powermeter machen das automatisch. SM zum Beispiel macht das auch jedes Mal automatisch.
Ich glaube, wenn du, mein Powermax auch, wenn du rollen lässt, über so und so viele Sekunden, nullt der.
Wenn faktisch auch kein Kraftoutput gemessen wird. Also, wenn klar, kannst du irgendwie so eine 0 Watt da stehen haben, aber das du hast dann eine halbe.
Rückwärts. Ist das richtig? Oder soll man gar nichts machen?
Wenn du rückwärts trittst, wird auch nichts verändert, glaube ich.
Kann
Power to Max gerne mal Bezug nehmen. Er hört auch gerne den Podcast. Wenn ich meine nämlich letztendlich, kann erst dann eine Nullstelle neu gesetzt werden, wenn wirklich kein Drehmoment gemessen werden kann, weil sonst hast du immer halt einen Wert, der drin reinspielt. Ich weiß nicht, stehst in der Ampel, klickst aus, hast keine Kraft auf dem Pedal, dann wird kurz die Nullstelle gesetzt, automatisch, was sehr praktisch ist. Bei anderen musst du halt regelmäßig mal selber machen und dadurch kannst du halt generieren, dass ein Powermeter, und das, was ich vorhin meinte, ich stehe im Kölner Westen irgendwo auf dem Acker und denke mir, das kann nicht sein, die ganze Nullstelle ist verschoben, so schlecht kann ich hier heute nicht sein, klick aus, kalibriere, steht alles klar, gleich, also um
dieses,
kein...
Dieses gleiche, die gleiche, genau, gleiche Zahl,
wieder. Um nichts verändert, du kannst wieder weiterfahren. Ja gut, okay, danke.
Gut, das heißt aber auch Temperaturdrift,
ja.
Das wird aber auch von der Software mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, ich glaube, das ist schon fast 10 Jahre her, da habe ich das erste Mal gehört, dass das Powermeter, was ich fahre, eine Software jetzt drin hat, in der Firmware, dass da auf jeden Fall irgendwie ein Temperaturdrift rausgerechnet wird oder halt gerade, vielleicht ist es auch genau das mit dem automatischen Nullen. Das war früher ein viel größeres Problem. Also früher wüsstest du wirklich manuell nach einer halben Stunde sagen, jetzt hat sich das Metall an die Außentemperatur angepasst und jetzt nullen wir den ganzen Kram hier nochmal neu.
So wurde es quasi auch von denen weitergetragen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung damit hatten. Die meinten so, du musst irgendwann halt kalibrieren, wenn du an der Ampel stehst. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so Trainingslager, Ausfahrt, 30 Minuten ist irgendeiner, der sich gerade von irgendwem schieben lässt, ausgeklickt mit beiden Füßen dann irgendwie, gerade versucht, das Ding zu kalibrieren.
Vor dem ersten Intervall.
Vor dem ersten Intervall, genau. Damit bloß nachher nichts Falsches erstellt.
Wenn du so einen guten Tag hast, ne, und dann hast du immer, denkst du so, oh, die Zahlen stimmen, aber dann
das ist genau das gleiche Problem.
Kalibrierst du aber nicht, ne?
Das ist der gute
vor
Tag.
Vor dem ersten Intervall würdest du kalibrieren, in dem auch, also mit dem mit dem Risiko, dass du dann siehst, oh shit, da stand eben noch minus 266 und jetzt steht da minus, es hat also nicht so ganz gestimmt und meine Beine sind doch nicht so gut. Oh, ich weiß nicht, ob ich einfach mitnehmen würde, die
Charaktertest. Bist du der hier, der nach dem ersten richtig guten Intervall, wo dich top fühlst, kalibrieren würde oder denkst du, lieber lass ich so stehen? Ich höre es auch nicht auf zu treten, weißt du?
Fährst du Abfahrt und denkst so, was macht der Typ neben mir, warum tritt er die ganze Zeit durch?
Der möchte nicht die Nullstelle verändern, weil er möchte seine Daten behalten. Ich hatte einmal, habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, beim Crossrennen, da ist auch interessant zur Technik, das habe ich wohl gelesen, kann mal passieren irgendwie, was echt scheiße war, aber es geht wohl technisch, dass bei einem Quark-Powermeter ist mir die Kette, klassisches Ram Force halt, vom großen auf deine Ketten dann nach innen abgefallen komplett beim Antritt und dadurch irgendwie hat die Kette irgendwas da mitgenommen an einer Kurbel innen und hat den Messstreifen abgerissen. Also quasi so durchgerissen.
Was?
Ja, und das soll es gewesen, also das soll eigentlich die Erklärung gewesen sein. Ich sag mal so, was glaubst du denn, was passiert, wenn ein Dehnmessstreifen reißt oder ein Stück davon?
Inwiefern passiert? Auf deinem Garmin?
Auf meinen Powerdaten. Was glaubst du, was passiert, wenn ein Dehnmessstreifen reißt?
Jetzt zeigt er das maximale Watt an, dann zeigt er gar nichts mehr an.
Nee, jetzt hat eine Zahl angezeigt, aber was welche Richtung geht die wohl?
Hoch, oder?
Ja, war richtig hoch.
Ja, ich weiß, die reißt er erstmal, weil dann misst er ja eine ganz, ganz starke Dehnung.
Ja, genau.
Und dann misst er nie wieder irgendwas danach.
Ja, weil danach war es so, dass die Kalibration gesetzt, also solange keine Kalibration gesetzt war, war einfach diese Nullstelle sonst ins Unendliche gedreht quasi. Nicht unendlich, aber ich bin losgefahren, ich habe mich gefühlt wie der geilste Typ auf dem Rad, ich hatte Wout van Aert Zahlen. Es war nicht 2000 Watt, die da stehen, aber es waren durchweg so irgendwas zwischen 480 und 650. Es war so richtig. Und ich wusste, dass es alles falsch ist, aber ich habe mich gut gefühlt. Hat sich gut angefühlt. Das sah so geil aus. Ja, und dann halt danach. Als ich dann immer dachte, geil, abgespeichert so.
Schreckend ehrlich, der Herr Löhr.
Ja, also, abgespeichert und dann nächstes Mal losgefahren, hatte einmal Nullstelle gesetzt, dann war halt, konnte nichts mehr machen, da stand immer Null da. Und dann mir so, was ist denn hier gewesen? Hab gedacht, irgendwie müsste ich neu einstellen, aber ich habe dann nachgelesen, es kann wohl echt sein, dass dann halt der Dehnmessstreifen einen wegkriegt, wenn die Kette nach innen abfällt. Warum auch immer, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und erklärt auch, warum ich dann halt 650 war. Aber das Schöne ist ja, es war ja nicht einfach nur hoch eine Zahl und das war, ist so geblieben, sondern quasi auch normal, die Range normal gehabt, wie beim normalen Rennen auch, nur halt 300 Watt zu hoch.
Hast du hochgeladen und damit dein komplettes Critical Power Ding zerschossen?
Ja, natürlich.
Super, kannst du nicht mehr benutzen, musst du alles.
Habe ich dann irgendwann ausgeblendet.
Stark.
Ja.
Ich wollte jetzt nochmal darauf eingehen, was eigentlich die verschiedenen Powermeter so für einen Ruf haben. Ich weiß gar nicht, was wir da alles rauskramen können. Also, ich würde sagen, so in meiner Wahrnehmung hast du immer noch, SRM ist grundsolide, immer noch teuer.
Deswegen
muss er gut sein. Hat aber auch nochmal eine leicht andere Messtechnik. Ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt hier im Podcast, misst ein bisschen anders, misst einmal komplett über die ganze Kurbelumdrehung hinweg.
mittlerweile mit dem Powermeter 9 muss es dann sein.
Genau.
Genau, ist es technisch in der Lage, On-Time-Power zu messen, also quasi in 360-Grad-Stellung, jedem einzelnen Grad quasi jetzt gerade zu schauen, wie viel Leistung es ist. Und das ist eine enorme Technik, was viel Potenzial hat, auch so ein bisschen, was so die Tretökonomie anbetrifft, zu beziffern. Das heißt, wir haben dann noch, sag mal, eine Messtechnik, die sehr viel Daten aufnehmen kann, dadurch halt auch potenzielle Fehler besser rausrechnen kann. Also muss man schon sagen, ich kann direkt mal eine Studie dazu ranbringen, von zwar 2016, allerdings dort Stages, SRM und Zyklus verglichen, aber immer in Referenz mit SRM. Und auch da nochmal dazu vielleicht, gerade bei den hohen Werten, ne, 10-Sekunden-Wert war zwischen Stages und SRM Differenz von 18%.
Boah, was hat mehr gesagt, Stages?
Muss ich nochmal reinschauen, das war gerade nur die das,
früher war immer so,
Abstract.
War immer so ganz klar, wenn jemand irgendwie so einen tollen Sprint fährt, ja, ist ja mit Stages, das ist ja mit Stages. Gefahren. Dann war es der Riesenschock eigentlich, als Ineos, damals Team Sky, voll. Auf Stages gewechselt ist.
Der muss ja, also,
ich
ja.
Erinnere mich noch ganz am Anfang, diese Batteriefächer waren nicht dicht. Schöne Grüße an den Jens hier an der Stelle. Ich weiß noch, dass ich so eine Trainingsfahrt mit dem gemacht habe, wo wir dreimal irgendwelche Läden überfallen haben, um so kleine Batterien zu kaufen, weil das Powermeter wieder leer
2032er.
War.
2032er.
Nee, ich weiß nicht, ist das ein 2032er?
Es ist immer 2032, bis auf Shimano Schalthebel.
Ja, genau. Nee, und natürlich ein Power-to-Max früher. Die Batterien sind auch größer. Aber
oh ja,
das war immer so, bei dem einen Modell war das Batteriefach nicht so richtig dicht. Dann war es auch so, dass man halt diesen hohen Werten nicht so getraut hat bei einem Stages.
Ja, gerade
Peak. Hau du erstmal noch weiter, woraus hast du in der Studie
hast. Ja, also gerade Peak Power und halt diese hohen Werte ist halt schwierig. Alles oberhalb von 600 Watt ist halt sowieso super schwierig. Auch da mal ganz kurz, ne? Reden wir mal von 1%, die
Abweichung.
Wir halt, Abweichung bei Beispiel 1000 Watt sind 10 Watt. Also das ist ja schon nicht gerade wenig.
Aber auch nicht gerade viel.
Jetzt ja.
So, ob du 1000 oder 1010 Grad
Peak gefahren bist. Ja, wenn wir dann aber halt von 5% dann reden, was ja vielleicht realistischer ist, sind wir schnell bei 50 Watt. Eine Minute TT war dann Stages versus SRM bei 3,4%. Da reden wir jetzt von Beispiel 500 Watt, 15 Watt, 15 bis 17, 18 Watt. Unterschied ist
jetzt ein Unterschied zwischen Form und keine Form.
Ja, oder halt zwischen PB und nicht PB, ne?
Ja.
Allerdings auch 3% zwischen Zyklus und SRM. Also da war es auch relativ ähnlich. Also das mal jetzt grob zu den Daten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich nur Kurzzeit-Performance, also nur 1 Minute und 10 Sekunden gefunden. Aber ich sag mal, der Studie als Referenz genommen, dennoch gibt es ja immer noch potenzielle Varianz zwischen diesen ganzen Powermetern untereinander. Ne? Ja. Also trotzdem, Rufweg hast du ja gefragt, SRM auch einer mit Goldstandard, was die Messtechnik anbetrifft.
Genau, dann Power-to-Max, ähnliche Technik, grundsolide, funktioniert für mich immer gut.
Ja.
Ganz
kurz, dazu aber auch Preis-Leistungssieger. Ne? Also das ist ja, wir reden von anderen Zahlen als bei SRM.
Ja, früher war das genau dann, als es auf den Markt kam,
ja.
Weiß ich noch, dass es irgendwie 700 oder 800 Euro gekostet hat.
Ja.
Und das SRM hat halt immer noch 2000 irgendwas gekostet.
Ja.
Und ich glaube, das war so der Weg in den Markt. Dann Shimano Powermeter, da beschweren sich viele drüber.
Ja.
Vor allem, weil es nicht so richtig ein Muster zu geben scheint. Und das ist halt ganz, ganz gefährlich.
Kennst du die Lineare bei der Steigung? Das ist eine Kurve bei denen.
Genau, bei denen ist das ein Wirbelsturm. ja, viele Profiteams fahren es, müssen es fahren.
Ja.
Vom Hersteller.
Da hat Shimano auch einen schönen Hebel, ne?
Hat Shimano auch einen schönen Hebel, haha. dann SRAM, also Quark Powermeter. Ist dafür bekannt, dass man vielleicht ein paar Watt mehr kriegt. Deswegen auch der Aufhänger für die Folge. Deswegen, Tom Pitcock sah stark aus, wird wahrscheinlich auch stark sein. Hat auch starke Zahlen vielleicht wegen des neuen Powermeters.
Ich finde, also auch da, wenn du nur den Spider Powermeter zum Beispiel kaufst, ist nicht bei den Captain-Lettern, aber damals nur den Spider Powermeter bei 490 Euro oder was, selber eingebaut. Ich fand es an sich immer eigentlich ganz gut. Und dann irgendwann habe ich gedacht so, okay, das kann definitiv nicht stimmen gerade, das nervt mich. Auch trotz Kalibrieren, aber eine Zeit lang fand ich es echt, muss ich sagen, war ich sehr happy damit.
Ja. Was einfach auch noch wichtig ist in der ganzen Betrachtung von einem Powermeter. Also es gibt immer diese Reliabilität und die Validität.
Mhm.
So, und das, was halt ein Shimano-Powermeter oftmals den Erzählungsfolge halt nicht hat, ist, dass es nicht reliabel ist.
Richtig.
Also, weil es misst mal zu viel, mal zu wenig, mal genau das, was es messen soll. Und dann hat man lieber ein Gerät, was reliabel ist.
Von mir aus auch chronisch falsch, aber reliabel.
Chronisch falsch. Immer 100 Watt zu viel, ja. Aber immer die gleichen 100 Watt zu viel.
Du schießt im Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe, aber du schießt immer rechts daneben.
Immer gleich.
Kann ich mich drauf einstellen. Ja, wenn es aber rechts, links, oben, unten, nicht mal die Scheibe
trifft, dann weißt du halt überhaupt nicht, was du misst. Das heißt, der Worst Case ist halt wirklich so ein Gerät, was halt immer was anderes anzeigt. Ja. Dann hast du lieber ein falsch anzeigendes, aber verlässlich falsch anzeigendes.
Ja.
Und das dahingehend ist es halt auch so, womit kann man arbeiten? Ich möchte jetzt hier nicht die Shimano-Power wieder schlecht machen, weil ich sie persönlich selber nie gefahren bin, aber habe immer wieder aus den verschiedensten Teams was gehört. Aber dahingehend ist es so, du brauchst auf jeden Fall irgendwas, wo du halt sagst, du hast das Gefühl, dass die Zahlen vergleichbar sind. Und das ist so bei den Powermetern, die ich bisher gefahren bin, zumindest häufig der Fall. Ich hatte einen 5-Minuten-Wert, das war mein einziges Mal, wo ich 400 Watt gefahren bin in 5 Minuten. Dem traue ich immer noch nicht. Schade.
In welchem Powermeter war es dann auch?
Ist auch ein Hautmax gewesen. Ah, okay. Aber am Ende sprechen wir davon, es waren 7 Watt mehr, als ich vorher im PB gefahren bin. Und ich bin mehrmals in diesen Bereich rangekommen. Aber die 4 standen nie vorne. Ah, außer dem einen Tag, wo ich dachte, es ging zu gut. Also das war auch das einzige Mal, wo ich da auf diese 4 vorne gekommen bin.
Und du hast dann auch nicht die Scheuklappen draufgesetzt und gesagt, ich habe jetzt die 4 gehabt, sondern du denkst auch drüber nach.
Ja, ich kann dem Wert bis heute nicht trauen. Das war 2015, 2016 oder sowas. Mhm. Und bis heute weiß ich nicht genau, ob das in Ordnung war.
Ah.
Was wollte ich jetzt eigentlich genau nochmal hier
erzählen? Powermeter und Vertrauen und welches Produkt gut?
Welches Produkt gut, welches Produkt schlecht?
Dass du Shimano nie gefahren bist, aber nur gehört hast das?
Ich komme nicht mehr drauf.
Okay, also letztendlich, diese Reliabilität hilft dann auf jeden Fall halt im Training selber, das gut steuern zu können und halt vielleicht auch diesen Fehler ausgleichen zu können. Der Validität ist auch nicht immer dramatisch, wenn die Validität auch nicht ganz stimmt. Also wenn quasi das Powermeter nicht exakt sagt, was du trittst und das wirklich zu 100% stimmt, wenn die Reliabilität gegeben ist, wenn du eine gewisse Erfahrung auch deines eigenen Körperempfindens mitbringst und auch weißt, okay, was ist hier Threshold, was ist Sweet Spot und dich nicht davon ablenken lässt, was das Powermeter sagt.
Ja.
Und da kommen wir zu einem Punkt, so die große Diskussion, die Fahrer sind nur noch ferngesteuert und können nichts anderes mehr als ihre Zahlen lesen. Ja und nein, also du kannst ja natürlich gucken als Referenz, guckst auf die Daten und wenn du halt einschätzen kannst, okay, wenn du viel Fahrrad gefahren bist und viele Intervalle und viel Threshold und so weiter, auch ein Pogacar wird wissen, wenn er 30 Watt einen Powermeter verstellt hat, so, ich bleib hier nicht auf dem Gas.
Merkt er safe.
Ja, natürlich merkt er das. Das ist nicht geil.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja.
Mit dem, was macht man, wenn man ein Team wechselt, wie Pidcock?
Ja, dann sollte man erstmal gucken, was vielleicht das alte Powermeter nochmal mit dem neuen Bike gesagt hat, als Referenz irgendwo. Da schaut sich vielleicht den Ergometer zu Hause an. Ist nicht ganz einfach, aber du könntest halt sagen, ich fahre fix 200 Watt. Was hat das alte Powermeter gesagt? Was sagt das neue Powermeter? Um vielleicht da eine Referenz um die Ecke zu bekommen.
Also, Indoor, Outdoor?
Naja, aber zumindest würdest du halt sagen, ich mache jetzt beide, teste ich Indoor, beide Fahrräder.
Und achtest auf den Puls am gleichen Tag und sagst dann, okay.
Nee, ich würde sagen, wenn man stellt den Ergometer ein auf 200 Watt oder 300 Watt fix.
Ach ja, klar, mit dem Ergometer kannst du machen.
Ne, ja, gibt dann quasi einen Widerstand fix vor, fährt eine gewisse Zeit und guckt dann, was die zwei Fahrräder sagen.
Tauscht schon die Kurbel aus zwischendurch und dann fährst du wieder.
Ja. Kann man machen, genau. Also, dass man das einmal vergleicht. Also, eine Benchmark
brauchst du. Dafür brauchst du auch ein verlässliches Gerät zu Hause. Also,
ja, auch da ist ja egal, ob das jetzt richtig oder falsch anzeigt. Ja. Es darf nur nicht innerhalb der 300-Watt-Vorgabe wechseln. Wenn
du Kurbel wechselst, auf einmal sagen so, oh, und jetzt zeige ich was anderes an.
Jetzt kalibriere ich mich.
Genau.
Was ja mit
und sag niemandem Bescheid.
Genau. was auch dazu führt, dass auch selbst Profis und Profiteams nicht davon befreit sind, halt teilweise auch mal komplett falsche Powermeter-Daten zu haben.
Ja.
Da gibt es eigentlich diesen schönen Beitrag von Lantern Rouge, den Beitrag zum Ethanolwatt pro Kilo, wo Lantern Rouge und, ganz kurz, wie heißt er noch?
Nijaka.
Ja, Gabriel Strutzig ist dann Nijaka. Und Patrick
Bro.
Gibt es einen schönen Beitrag zu deren Kalkulation über die Watt pro Kilo, die ja auf Ethanolwatt pro Kilo beruhen. Das bedeutet, es wird nicht einfach nur über ein paar Faktoren angenommen, was für eine Leistung der Fahrer tritt, sondern immer, wenn wir da bei denen in der Kalkulation ein kleines E-Watt pro Kilo sehen, das ist Ethanolwatt pro Kilo. Das bedeutet, wir haben ein Modell eines 60 Kilogramm schweren Fahrers, das wiederum so berechnet wird, was müsste dieses 60 Kilogramm schwere Modell treten mit den Watt pro Kilo, um die Geschwindigkeit zum Beispiel zu haben oder diese Zeit zu fahren wie Pogacar am Anstieg. Das bedeutet, da kommen die E-Watt pro Kilo her. Es ist nicht reale Pogacar-Leistung gerechnet, sondern halt es ist ein Vergleichsmodell, was so schnell fahren müsste wie Pogacar. Was dann aber dazu führt, dass wenn du einige Konstanten mal so ein bisschen adaptierst und mal schaust, wie viel Zeit ist er alleine gefahren und das einfach die ganze Strecke hinweg über einen Anstieg, der 30, 40 Minuten geht, hast ja auch viel Zeit und je mehr Zeit du quasi darin verbringst, desto besser kannst du.
Desto näher kommst du ran.
Desto näher kommst du ran. Genau. Was dazu führt, dass sie teilweise sehr, sehr genau berechnen können, was die Fahrer imstande sind zu treten. Und so haben sie zum Beispiel auch mal gesagt, und gibt es dann schon schön in diesem Blogbeitrag, dass sie auch Fahrer wie Jay Wine zum Beispiel mal geschrieben haben: so, Jung, hier ist dein Powermeter, ist komplett falsch. Da haben sie Jay Wine berechnet mit einer 6,66 Watt pro Kilo Etalon. Und Jay Wine lädt mit Powerdaten hoch und hatte 6,01 Watt pro Kilo, was eine Riesendifferenz ist. Also ja. Das ist ja wirklich ein Unterschied. Haben sie geschrieben, so, ey Jay, das passt hier gar nicht. Dann meinte er so, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Hatte ich mal irgendwo gelesen, dass er dann auch dann geantwortet hat, meinte so, ja, es ist schon ein bisschen komisch hier. Genauso wie der Sepp Koss. Leistungsmesser über Last 2019 3,8%, was dann nachträglich dann halt dadurch gesehen wurde, was er quasi für Steigungsgeschwindigkeiten fährt und letztendlich die realistische Leistung, die bei rumkommt. Das heißt, du kannst schon über Etalon Watt pro Kilo oder halt diese Kalkulation Watt pro Kilo irgendwo berechnen, was theoretisch in einer gewissen Range dein Powermeter anzeigen müsste.
Wovon du dir aber absolut nichts kaufen kannst, weil wenn du Jay Wine und Sepp Kast sagst, ja, du bist 3,5% eigentlich stärker, schwächer, was auch immer, sagt er, ja, aber ich kann ja eh nur auf das gucken, was mir mein Gerät zeigt beim Intervall. Sicher. So, eigentlich völlig. Für uns interessant, aber für die Anwendung auch da wieder lieber mit falschen Daten durch die Gegend fahren,
ja, und
halt irgendwie die gleichen falschen Daten immer wieder fahren können. Das Einzige, was halt das Problem ist, für Leute, die dann anfangen, ihre Wattzahlen zu vergleichen.
Ja,
untereinander
ja.
so.
Ja.
Der eine fährt mit einem Stages, der andere fährt mit einem Quark, der dritte fährt irgendwie mit einem Power2Max oder SMM, SRM und dann sagen die ja, ich fahre so und so viel auf 5 Minuten.
Ja. Yeah.
Und
absolut, das ist schwierig. Und gleichzeitig bleibt uns aber auch nichts anderes übrig, wenn ich zum Beispiel in dem aktuellen Video, was ich gesagt habe, habe ich ja so ein bisschen mal rumgerechnet. Ich sag mal so, die Differenz, die ich daraus gerechnet habe, die ist nicht nur Powermeter bedingt, das verspreche ich euch. Aber das ist natürlich immer ein Problem, weil wenn wir da Fahrer vergleichen wollen und ja, der ist vorne ist gerade einen Sprint gefahren von 1,5 und bla, wo wir dann teilweise schon gemerkt haben, dass teilweise 100, 200 Watt Unterschied so viel aussagt. Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach.
Ja. Also, wenn man ein Powermeter wechselt, das wollten wir jetzt nochmal kurz.
Ja.
Muss man halt irgendwie schauen, vor allem so für die Trainingsvorgaben. Ich weiß gar nicht, wie ich es wirklich angehen würde, aber die Methode, die du gerade vorgeschlagen hast, wirklich irgendwie zu versuchen zu sagen, okay, ich gucke mir die Abweichung, also machst ein Power-Profiling mit neuem und alten Powermeter, Indoor.
Ja.
Und wenn du es richtig gut machen möchtest, machst du es auch nochmal irgendwie Outdoor, obwohl das eigentlich erstmal egal ist, weil du vergleichst ja eh Indoor mit Indoor.
Ja, und
weil du hast vielleicht eine andere Trettechnik Outdoor, die vielleicht auch noch ein bisschen was anderes anzeigt. Dann müsstest du es übereinander legen und halt sagen, okay, ich merke hier über einen Datensatz, das sind zwar immer noch wenige Daten, aber folgende Abweichung. Und kann dann halt zum Beispiel sagen, ich passe meine Trainingszonen ein bisschen an. Oder eigentlich müsstest du nur eine Diagnostik fahren.
Ja,
aber dann hast du auch wieder nur die Indoor-Werte.
Indoor-Werte, dann nochmal metabolisches Verhalten, vielleicht ist Laktatwert an dem Tag höher und so weiter. Wo ist der Vergleich? Also ich glaube, das Einfachste ist halt, wenn du einfach einen Benchmark-Powermeter nimmst und das wäre halt einfach ein Ergometer, den du halt als fixe Widerstand irgendwie einstellst, dann halt die zwei Räder meinetwegen mit die zwei jeweiligen Powermeter. Oder
ich würde, wenn du schon so einen Aufwand betreibst, dann würde ich nur die Kurbel tauschen.
Dann machst du nur die Kurbel,
Weil sonst hast du eine andere Sitzposition, leicht andere, hast vielleicht eine andere
Biomechanik,
vielleicht auch noch ein bisschen da reinspielst, vor allem, wenn wir in so kleinen Prozentzahlen unterwegs sind.
Ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, für alle, die das machen, auf jeden Fall gleiche Trittfrequenz zu wählen und nicht anzufangen, dort so einen Stampftritt irgendwie zu machen und dann einen Wiegetritt zu testen und sowas.
Du darfst dein Powermeter nicht angucken, was du gerade für eins fährst.
Triple blind, selbst der Powermeter weiß nicht mehr, was er fast ist,
wie heißt. Welche Steigung er hat.
Ja. Weder Testperson noch Proband, testende Person noch Beobachter des Experiments wussten, was passiert. Ja, okay. Klar, wäre blind vielleicht auch nochmal gut, könnte man sogar machen.
Also wenn man wirklich das sofort genau, darauf angewiesen ist, sofort genau zu wissen, muss man halt ein bisschen rumexperimentieren. Für alle anderen, glaube ich, gilt es halt erstmal einfach Daten zu sammeln und ein Gefühl dafür zu bekommen. Und gerade das, was du gesagt hast, dieses Gefühl, das sage ich auch immer wieder, musst du aufbauen für, da steht eine Zahl, wie fühle ich mich in meinem Körper? So, das musst du übereinander bringen können. Und das sammelst du halt über Fahrten immer wieder, dass du dieses Feedback-Gefühl hast, mal einen schlechten Tag, mal einen guten Tag, aber so in Summe finde ich es halt immer wieder krass, wenn du mir sagst, fahr 200 Watt.
Ja.
Fahre ich ungefähr 200 Watt. Oder fahr mal 250,
fahre
ich ungefähr 250.
Ich wollte auch gerade sagen, je mehr Erfahrung man sammelt, desto, wenn man ehrlich zueinander, also zu sich ist, nicht zueinander, zu sich ist, weiß man auch so ein bisschen, wie viel die Intensität ist.
Und was aber interessant ist, finde ich, ja, ich glaube, es funktioniert nur, du trittst rein, guckst auf deinen Computer und regulierst dann in die ein oder andere Richtung.
Ja.
Ich würde mich mal interessieren, was passiert, wenn du mir jetzt sagst, fahr blind 200 Watt, ohne dass ich irgendein Feedback bekomme.
Das werden wir auf jeden Fall in einem Video mal festhalten. Das finde ich ganz spannend.
So Blindtest. Fahr jetzt 400 Watt, fahr jetzt 250 Watt.
Ich würde behaupten, dass es manchmal Tage gibt an so Intervallen, da fahre ich dann die Leistung und dann gucke ich nach vorne und spüre so, ich verliere es auch jetzt gerade zu stark, ich müsste ein bisschen mehr drauf treten. Guck runter und sehe das dann auch.
Ja, das kenne ich auch, dieses ekelhafte Abschmieren, wo nur so 10, 15 Watt fehlen.
Ja, ja, genau.
Und
genau.
Du drückst aber schon fest und denkst so.
Aber du weißt aber trotzdem, dass es nicht reicht. Also nicht, dass es trotzdem so übertrieben wehtut, sondern du weißt in dem Moment eigentlich reicht es nicht.
So ein Hit-Decrease, wo du so nach der hohen Phase so runtergehst.
Aber du weißt dann, dass es
und nach einer Minute ungefähr merkst du so, dass du dich gerade versuchst zu erholen.
Und
dann fährst du 10 Watt zu wenig.
Ja.
Boah.
Aber ich finde es interessant, dass man das auch nachempfinden kann und weiß. Ne? Genauso weiß ich auch, wenn ich zum Beispiel in eine aerodynamische Position reingehe und halt schnell fahren will, weiß ich auch, wenn ich gerade statt effizient schnell fahren werde, sondern einfach nur hau drauf und versuche da Geschwindigkeit zu generieren, was nicht effizienter ist, sondern halt einfach nur mehr trete, guck runter, ja, 3,50 ist dein Sweet Spot ja nicht.
Also,
genau. Boah, das kann ich nicht vorstellen. Also, das wollen wir nicht so tun. Dann sei doch ehrlich zu dir selber. Ja, da finde ich auch, sammelt man viel Erfahrung. Wenn man das mit einfließen lässt, dann finde ich schon, kann man auch realistisch einschätzen, ob ein Powermeter da jetzt gerade in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung geht.
Ja. Also, müssen wir hier eigentlich was zusammenfassen?
Wir können zusammenfassen, dass ich hoffe, wir haben einigermaßen verständlich rüberbringen können, was Steigung und Nullstelle bedeutet beim Powermeter. Wenn ihr das einmal seht und das einmal kalibrieren wollt, was das letztendlich aussagt, dann gerne, wenn ihr Fragen habt zum Thema Powermeter, schießt sie uns rüber. Wir gucken mal, was wir davon beantworten können, was wir hier gerade nicht beantwortet haben. Für die richtige Powermeter-Wahl, ja, geht die Empfehlung schon Richtung SRM oder Power to Max, die sind einfach mit die besten gerade auf dem Markt, muss man sagen, wie sie funktionieren in der Messtechnik und der Genauigkeit, auch viel Erfahrung damit gesammelt. Gleichzeitig gibt es aber auch günstige Powermeter, definitiv, die auch gut anzeigen. Sollte nur ein bisschen gucken, dass ihr da, ja, vielleicht auch diese Reliabilität, die wir angesprochen haben, ob die wirklich gegeben ist.
Das ist das Wichtigste.
Ja, vielleicht mal irgendwann mit so einem, ja, einem Benchmark-Test machen, mit meinem Ergometer zwischendurch mal abtesten, alle paar Monate, dass man sich dann nicht zu sehr im Training verrennt. Es kann ja auch sein, dass dann auch Trainingsfortschritt ausbleibt, vermeintlich, weil man halt irgendwie einen Drift im Powermeter hat, aber dabei ist man eigentlich besser geworden. Ist ja auch nicht verkehrt. Gleichzeitig will ich aber auch zugeben, nicht jeder hat natürlich Luxus, 3 Powermeter an 3 Bikes zu haben. Und da sind manchmal pedalbasierte Powermeter ja auch die bessere und einfache Lösung, zwischen Gravelstraße und einem Zeitfahrrad hin und her zu tauschen. Das verstehen wir ja vollkommen. Man sollte nur gerade dann drauf achten, das haben wir jetzt ein bisschen außer vor gelassen, aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Viel kann ich da jetzt auch nicht zu sagen, ist, wenn ihr Pedalpowermeter habt und legt euch mal heftig auf die Fresse, der Pedalpowermeter zieht mal so einen halben, eine halbe Straße den weißen Streifen ab. Mhm. Dann hat vielleicht, also es gibt die Aussagen, dass dadurch, dass die Kraftmesssensoren die Achse mit dem Pedalkörper nicht verbunden sind, ne, also sind schon natürlich fest, aber halt nicht direkt ein Guss ist, sondern halt 2 verschiedene Teile sind. Gerade bei Garmin kannst du den Buddy dann austauschen.
Dass das Spiel bekommt.
Ja, gibt es die Idee, dass es ja nicht so stark drauf reinspielt, also nicht so stark kaputt macht, wenn du zum Beispiel damit stürzt. Dennoch muss man sagen, das ist ein Kraftmesssensor, der ist super sensibel, der registriert, ob du so ein bisschen mehr Kontraktion hast. Wenn man dann sagen würde, dass ein Sturz.
Den hat er nicht gemerkt.
Dass er das nicht merken würde, weiß ich ja nicht.
Ach, das Erdbeben? Nee, hab ich überhaupt nicht mitbekommen.
Stimmt, bist du mit einem Watt. Ich habe 0,1% Genauigkeit. Was für ein Erdbeben. Also da sollte man auf jeden Fall drauf aufpassen und vielleicht dann ein bisschen sensitiver gucken und vielleicht auch sonst die Kraftmessachse. Bei Favero geht es zum Beispiel sehr, sehr gut. Favero Asioma kann man die Achse auch einmal austauschen.
Gut, dann haben wir es die Woche. Nächste Woche.
Remote-Aufnahme.
Remote-Aufnahme ist aber immer noch kein Rennbericht da, aber da wird bestimmt wieder genug passieren im Radsport. Jetzt geht es ja langsam wieder los. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, gutes Training und vielen Dank fürs Zuhören.
Und meldet euch bei uns für die Stelle.
Ciao, ciao.
Ciao.